Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Schloss Aspern an der Zeier und Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Willkommen in der dritten Folge mit Wolfgang Grubisser. In dieser Folge dreht sich alles um die Materialien Holz, Knochen und Geweih im Experiment. Hallo Wolfgang, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Gleich meine erste Frage: Was ist experimentelle Archäologie und warum führen Wissenschaftler praktische Experimente durch?
Ganz profan ausgedrückt, experimentelle Archäologie heißt das, wenn man versucht, aus authentischen Materialien mit authentischen Techniken und eigenen Händen das anzufertigen, was wir im Boden zu finden glauben. Hier bietet sich natürlich an, Versuche zu Handwerken zu machen, nicht zu Knochen, zu Geweih, zu Holz, zu Metallen, zu Glas, zu was auch immer. Also den Weg vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt vor dem Hintergrund der Technik einer speziellen Zeitstellung nachzuvollziehen und so ein besseres Verständnis für Handwerksproduktionen der Urgeschichte zu entwickeln. Aber es gibt auch Experimente zum Ackerbau, Experimente zur Viehzucht, Experimente zum Hausbau. Es gibt auch ein ganzes Spektrum von Experimenten, die man zu anderen Dingen, zu sozialen Aspekten oder so weiter durchführen könnte. Aber mein Steckenpferd ist natürlich Experiment zum Handwerk in der Archäologie. Und hier, glaube ich, kann ich auch allerhand erzählen.
Dann beginnen wir gleich mit dem Material Holz. Welche Holzarten hat man vor allem zum Hausbau verwendet?
Die Menschen haben erstaunlich früh gelernt, welche Hölzer für welche Verwendungen sehr gut geeignet sind, welche sich sehr gut schnitzen lassen oder hacken lassen oder biegen lassen, welche sehr dauerhaft sind oder welche aufgrund von anderen Eigenschaften für eine bestimmte Verwendung vorzuziehen sind. Nicht? Zum Hausbau darf man sagen, hier ist es natürlich vor allem die Eiche. Die Eiche ist ein wunderbares Holz. Sie bildet sehr gerade Stämme aus, sie ist sehr dauerhaft und man kann sie mit den stumpfen Klingen aus Stein und Knochen auch sehr gut bearbeiten. Nicht? Das war für mich selbst sehr spannend zu sehen. Ich habe mal versucht, mit einem Steinbeil eine Birke zu fällen. Das war sehr, sehr schwierig, weil der weiche Stamm der Birke, der polstert einem die Power weg, nicht? Und das Beil kommt mit der gleichen Geschwindigkeit zurück, wo man hinhaut. Hingegen harte Hölzer wie Eiche, Esche oder Ulme, die sind dankbar. Die sind selber sehr robust, sehr stabil. Und hier kommt man auch mit den stumpfen Klingen des Neolithikums aus Stein und Knochen sehr gut vorwärts. Das war für mich echt eine interessante Erkenntnis. Das hätte ich so eigentlich nicht erwartet. Für die Verwendung von Eichen im Hausbau ist vor allem natürlich anzuführen der Pfostenbau, nicht? Viele Gebäude der Urgeschichte sind so gebaut, dass man Löcher gegraben hat, in die hat man Hölzer hineingestellt, den Hohlraum um die Hölzer wieder verdichtet und dann sind die gestanden. Sie können sich das so vorstellen wie vielleicht Telefonmasten oder Strommasten bis in die jüngste Vergangenheit. Und so konnte man im aufgehenden Bereich weitgehend auf verstrebende Elemente verzichten, weil diese Pfosten ohnehin eine große Stabilität hatten. Für die Holzbauteile im oberen Bereich konnten dann alle möglichen anderen Hölzer verwendet werden. Das war gar nicht mehr so wichtig eigentlich.
War die Holzernte, ich meine damit das Baumfällen, an bestimmte Jahreszeiten gebunden?
Wir können das feststellen, wenn wir das letzte Jahr eines Baumes anschauen, die sogenannte Waldkante. Hier sehen wir genau, wie die Zellentwicklung fortgeschritten ist und ob das Jahr mit einem sehr dichten Herbstholzzellenpaket aufhört. Dann wissen wir, es ist eine Winterschlägerung. Hier haben wir natürlich wieder große Fragezeichen, weil wir Holz nur in ganz außergewöhnlichen Situationen wirklich finden. Aber wo wir es finden, quer durch die Zeiten, sehen wir, dass der Anteil an wintergeernteten Holz sehr hoch ist, vielleicht sogar fast ausschließlich wintergeerntetes Holz verwendet wurde, wenn man sich das rechtzeitig aussuchen konnte. Und ich glaube das ehrlich gesagt auch, weil wintergeerntetes Holz ist einfach viel dauerhafter, viel belastbarer, es ist nicht so schwer, Schädlinge lieben es nicht, es wird nicht so leicht von Pilzen befallen und im Winter ist es auch einfacher, aus den Wäldern das Holz herauszuholen. Es gibt kein Laub, es gibt keine Insekten, es gibt keine Zecken und auch der Waldboden, wenn der gefroren ist oder zumindest härter ist im Winter, ist besser geeignet, dass man hier die Stämme aus dem Wald schleift.
Haben die Menschen der Urgeschichte das Holz, bevor sie es verwendet haben, auch gelagert?
Davon gehen wir eher nicht aus, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mit Werkzeugen aus Stein und Knochen, aber das gilt dann später auch noch für Kupfer, Bronze und Eisen, können Sie eigentlich gelagertes Holz nicht so gut bearbeiten. Mit Stein und Knochen kaum, ja. Also, die Menschen waren darauf angewiesen, das Holz so grün wie möglich, so frisch gefällt wie möglich zu verarbeiten, weil dann einfach der Arbeitsaufwand der geringste war, den man treiben musste. Und viel Arbeit war es ja trotzdem noch, nicht? Also ich denke eher, dass man die Bearbeitung unmittelbar nach dem Fällen durchgeführt hat. Vielleicht gab es einen kleinen Lagerungsprozess zwischen dem fertigen Element und dem Moment, wo man das dann auch wirklich in den Boden vergraben hat. Das können wir so nicht feststellen. Aber die Bäume selbst wurden wahrscheinlich im Winter gefällt und so schnell wie möglich verarbeitet.
Du hast uns erzählt, welche Holzarten man verwendet hat, um ein Haus zu bauen. Es gibt natürlich auch noch andere Holzarten. Und was hat man mit diesen hergestellt? Welche Werkzeuge zum Beispiel?
Ja, ganz spannend. Das gilt jetzt vor allem für ab der Bronzezeit, nicht? Die Buche ist eines meiner Lieblingshölzer, sehr vielseitig verwendbar. Und hier wurden, wie wir aus den Funden von Hallstatt und Hallein wissen, nämlich aus den Bergwerksfunden, vor allem die Schäfte für Pickel, Äxte und Dechsel sehr gerne aus Buchenholz angefertigt. Aus den natürlich gewachsenen Winkelformen, bestehend aus Stamm- und Astbereich, die durch die Bank aus Buchenholz gemacht sind. Aber ganz spannend zum Beispiel auch, es gibt vom Bereich Zürich, kenne ich eine kleine Spandose, da sind 4 verschiedene Hölzer verwendet, also die Wandung selbst ist aus Birkenrinde, der Boden ist aus einer Konifere, sprich aus einem Nadelholz, der befestigt ist er mit kleinen Holznägeln aus Haseln und die Rinde ist zusammengenäht mit der Wurzel von einer Lärche, weil die unglaublich elastisch, flexibel ist und unglaublich belastbar. Also ein ganz schönes Beispiel, wie speziell man eigentlich um die Unterschiede Bescheid gewusst hat und wie genau man die Rohmaterialien ausgewählt hat, um bestimmte Dinge anzufertigen. Zum Schnitzen von Gefäßen haben sich zum Beispiel Linden, Weiden oder eben auch Birken angeboten, die sehr weich zu schnitzen waren und trotzdem aber auch sehr stabile Hölzer sind, die auch sehr angenehm zum Halten sind, die sich sehr gut anfühlen. Und für zum Beispiel Speere oder Jagdwaffen hat man auch sehr, sehr ausgewählte Hölzer verwendet. Denken Sie an den Ötzi und seinen Bogen aus feinstem Eibenholz oder bei Speeren vor allem sehr lange, dünn, gerade gewachsene Eschenschäfte, die sich quer durch alle Zeiten immer wieder finden.
Und welche Gerätschaften hat man hergestellt und welches Holz hat man dann dafür verwendet?
Aus den Brunnenfunden der ersten Bauern kennen wir schon mehrere Gerätschaften und hier gibt es Gerätschaften aus Lindenholz, aber auch ganz spannende Beutel, die man aus Rinde genäht hat. Nicht, weil wenn Sie ein Gefäß in den Brunnen hinunterlassen, kann das auch mal auf den Rand ankommen, also Keramik scheidet schon mal ein bisschen aus. Aber hier hat man ganz spezielle Rindenbeutel angefertigt, die vor allem zum Wasserholen tauglich waren. Im Bereich der Häuser innen darf man sich vorstellen, zum Beispiel ein ganzes Spektrum von Gerätschaften für den Ackerbau. Nicht vielleicht primitive, harkenartige Winkelhölzer, wo man den Boden aufgebrochen hat im Sinne eines Hackbaus. Vielleicht auch schon größere Winkel, die man so ähnlich wie später Pflüge verwendet hat, um den Boden aufzukratzen. Aus dem Brunnen von Erkelenz-Kwickhofen kennen wir die 4 ältesten Grabgeräte, die wir überhaupt in Europa gefunden haben. Es waren 2 Spaten aus Ahornholz und 2 so harkenartige Schaufelgeräte. Eines mit einem Blatt aus sehr dichten, feinporösen Ahornholz mit einem Griff aus Haselnuss und ein zweites aus Ulmenholz mit Zähnen wie die Finger einer Hand, das offensichtlich ideal geeignet war, um Schotter zu schaufeln. Der Stiel war hier ebenfalls aus Haselnuss gefertigt.
Du hast uns jetzt etwas über Werkzeuge und Gerätschaften erzählt, aber wie schaut es mit dem Mobiliar aus und andere Gegenstände aus Holz? Was weißt du darüber?
Ja, leider viel zu wenig. Ich würde hier gern viel mehr darüber wissen. Wir haben hier natürlich das klassische Problem, dass sich Holz nur in ganz außergewöhnlichen Bedingungen im Boden über Jahrhunderte, über Jahrtausende erhalten kann. Und hier ist gerade die Steinzeit, gerade die Zeit der Linearbandkeramik natürlich für uns eher undankbar. Die einzigen Funde, die wir aus dieser Zeit haben, stammen aus Brunnenfunden und man schmeißt halt selten Mobiliarteile in den Brunnen. Nicht nur ganz selten macht man das. Ja, aber wir haben kleine Hinweise. Es gibt oft Tonfiguren, die auf kleinen Hockern sitzen, oder es gibt kleine Tischchen, es gibt Hinweise, dass es so etwas wie Regale gegeben haben könnte, wahrscheinlich auch Webstühle, wahrscheinlich auch Trockenstangengerüste, wo man Kräuter trocknen kann, wo man Fleisch trocknen kann, wo man Kleidung trocknen kann, wenn die nass ist. Das darf man sich alles vorstellen, einfach aus der Notwendigkeit heraus. Wo wir dann natürlich mehr wissen, das ist dann aus den Pfahlbausiedlungen des Endneolithikums. Hier im feuchten Milieu der Seeufersiedlungen haben sich im wasserträchtigen Seeuferbereich immer wieder auch Teile erhalten, die man als Mobiliarteile ansprechen könnte. Da sehen wir, es gibt Hocker, es gibt einfache Tischchen, es gibt auch Brettchen, Schneidebrettchen. Es gibt natürlich ein ganzes Spektrum von Gefäßen aus Holz, von sehr groß bis sehr klein. Das geht von kleinsten Tassen, die oft aus sehr harten Hölzern, aus Wurzelmaserhölzern sehr fein geschnitzt sind, mit polierten Oberflächen, wo man wirklich nur staunen kann, wie man das mit Werkzeugen aus Steinholz und Feuerstein wirklich so hinkriegen kann. Und sie zeigen schon immer wieder, dass wir hier noch viel mehr erwarten dürfen, wenn natürlich auch die Quellenlage natürlich bescheiden ist.
Wir haben gerade gehört, dass Holz sehr, sehr wichtig war für die Menschen in der Urgeschichte. Aber ich hätte eine Frage, haben die Menschen bereits damals den Wald, also das Waldbild, verändert?
Das ist eine sehr spannende Frage und die kann ganz eindeutig mit Ja beantwortet werden. Also es spricht alles dafür, dass auch die ersten Bauern bereits durch ihr Tun, durch ihre Rodungsaktivitäten, durch ihre Siedlungen einfach auch den Wald massiv geprägt haben. Man darf sich das so vorstellen, die kommen ja wirklich in Urwälder, wo zum Teil Linden und Ulmen und Eichen stehen mit Durchmessern von deutlich mehr als einem Meter. Also das sind Baumriesen, die hier erst entfernt werden müssen, um Ackerboden zu gewinnen. Und natürlich kommt es dann in der Folge zu Sekundärwaldbildungen, die schon sehr vom Waldbild von den Menschen geprägt sind und verändert sind. Und dieser Prozess zieht sich eigentlich durch die gesamte Urgeschichte durch und sehr massiv. Und man kann schon sagen, dass am Ende der keltischen Zeit, kurz vor Christi Geburt, gibt es in Mitteleuropa nur noch ganz, ganz wenige Waldgebiete, die sehr abgelegen sind, vielleicht hochalpin oder sonst irgendwie in Randgegenden, die wir aus unserem heutigen Verständnis noch als Urwälder bezeichnen würden. Denn 99% der Wälder sind durch menschliches Handeln, durch menschliches Tun geprägt und verändert. Und hier ist jetzt die spannende Frage, inwieweit ist das einfach passiert oder inwieweit gibt es da ganz gezielte Veränderungen? Und auch hier gibt es Hinweise, dass man zum Beispiel für die Salzbergwerke von Hallstatt und Hallein diese Winkelschäftungen eventuell ganz gezielt gezüchtet haben könnte, dass man dann auch die richtigen Winkel hat, die man braucht, weil sich die natürlich nicht so oft ausprägen, wie man sie sich wünscht. Oder dass man eben auch so eine Art Niederwaldwirtschaft sehr oft betrieben hat, weil man brauchte sehr viel eher junges Holz für Flechtwände, für Wände, für Zäune, für bäuerliche Gerätschaften. Und hier hat man natürlich gerne auch stockausschlagende Arten wie Ahorn, wie Esche, wie Haselnuss natürlich ganz gezielt nach wenigen Jahren wieder völlig abgeerntet, damit sich neue Triebe bilden und damit man dann zum richtigen Zeitpunkt genau das Werkmaterial zur Verfügung hatte, das man benötigt hat. Also ich glaube, dass hier sehr früh auch ein Planungsdenken eingesetzt hat und dass man sehr genau gewusst hat, wie man den Wald behandeln muss, dass man dann auch rechtzeitig genau das entnehmen kann, was man für das tägliche Leben braucht.
Danke, das waren jetzt wirklich sehr ausführliche Informationen bezüglich des Holzes. Wenden wir uns jetzt Knochen und Geweih zu. Woher hatte man diese Rohmaterialien?
Ja, im Paläolithikum bei den Jägern und Sammlern war das natürlich einfach, die waren Jäger. Also die haben viele Knochen, große Knochen gehabt, auch Elfenbein vom Elefanten und Geweih vom Hirsch und Knochen von allen möglichen Tieren. Also die hatten so viel Rohmaterial, das konnten die gar nicht alles verarbeiten. Ganz im Gegenteil, die großen Knochen wurden oft zerschlagen, um an das Mark heranzukommen, das ja auch sehr fett ist und sehr, sehr gesund. Und auch hier sind oft schon Rohlinge entstanden, die man dann später weiterverarbeiten konnte zu Speerspitzen, Pfeilspitzen oder Pfriemen und so weiter. Also von der Rohmaterialseite war man im Paläolithikum so richtig ganz reich ausgestattet. Das ändert sich natürlich dann massiv in der Zeit der ersten Bauern, in der Zeit der Sesshaftigkeit. Hier hat man selber Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine. Auch diese Knochen werden natürlich verwendet. Hier darf man auch daran denken, dass man die Hörner der Kühe als Trinkgefäße verwenden konnte oder vor allem die großen massiven Knochen der Unterkiefer, aber auch der Extremitäten, die sich natürlich angeboten haben für Werkzeuge und Waffen wie Spitzen, wie Ahlen, wie andere Dinge. Aber auch im Wald haben Hirsche ihre Geweih jedes Jahr abgeworfen. Das heißt, es war gar nicht unbedingt notwendig, einen Hirsch zu jagen, um an Geweih zu kommen. Man musste es nur rechtzeitig im Wald suchen und aufklauben, bevor die Mäuse und die anderen kleinen Nagetiere es auffressen, was die nämlich sehr gerne tun, ja, weil sie das Rohmaterial für ihren eigenen Knochenbau und für ihre Jungen brauchen. Ich habe selbst schon Stangen gefunden, die halbseitig völlig aufgefressen waren. Man wird nicht für möglich halten, wie schnell das wirklich geht. Aber auch hier war man natürlich bestrebt, diese Materialien einzusammeln und zu verwenden. Und auch durch die Jagd, die man ja dann doch betrieben hat, wenn auch in sehr geringem Maß, sind natürlich Knochen von Wildtieren erreichbar gewesen. Und das war insofern interessant, weil die Knochen von Wildtieren oft härter waren als die von domestizierten Tieren. Also gerade im Jungneolithikum wäre ein klassisches Beispiel so ein Knochenmeißel zur Holzbearbeitung von einem großen Hirsch oder von einem Auerochs ist sicher härter und strapazierfähiger wie ein Knochenmeißel aus einer Kuh, die man selbst gezogen hat.
Gab es demnach Geweihe, die man besonders gern verwendet hat?
Ja, natürlich. Und hier ist in unserer Gegend vor allem natürlich der Rothirsch zu nennen. Aber auch Elch spielte eine Rolle und natürlich aber auch die sogenannten Kriegerl von den Rehböcken, je nachdem, was man machen wollte, nicht? Geweih ist im Unterschied zu Knochen ein etwas anders von den Eigenschaften, nicht? Sie dürfen sich den Unterschied so vorstellen, wenn Knochen das Porzellan ist, dann ist Geweih das Hartplastik. Also Geweih ist elastischer, ist etwas weicher, aber verzeiht viel mehr, nicht? Also wenn Sie zum Beispiel einen Kamm schnitzen und der ist aus Knochen und der fällt Ihnen zu Boden auf einen Stein, wird der zerbrechen wie Glas. Wenn das ein Kamm aus Geweih ist, dann hält er das aus. Und so hat man sehr genau gewusst, für welche Materialien oder für welche Gerätschaften braucht man sehr hartes, sprödes Material. Dann hat man eher zu Knochen tendiert. Oder wo soll es eher doch auch ein bisschen elastisch sein? Nicht? Da hat man dann eher Geweih eingesetzt. Aber auch hier gilt wie beim Holz, man hat sehr früh sehr genau gewusst, welche Materialien hier für welche Verwendungen am allerbesten sind. Und man hat hier auch ganz genau unterschieden, Knochen und Geweih von jungen Tieren, von älteren Tieren, von sehr alten Tieren, nicht? Also auch das macht einen Unterschied in der Qualität und in den Eigenschaften der Materialien.
Inwiefern ist der Unterschied eines Geweihs, eines jungen Tieres und eines älteren Tieres?
Beim Geweih ist es so, dass natürlich die Geweihe von älteren Tieren schon härter sind und strapazierfähiger sind, weil hier die Geweihe natürlich auch noch viel mehr für den Prunftkampf eingesetzt sind und auch der Knochenbau abgeschlossen ist. Ein junges Tier muss noch relativ viel Kalk und andere knochenbildende Rohstoffe in seinen eigenen Knochenbau investieren. Da bleibt nicht so viel für das Geweih über. Bei den Knochen ist es überhaupt so, dass die am härtesten sind, wenn dann die Epiphysenfugen geschlossen sind, sprich wenn das Tier adult ist, also erwachsen ist, dann sind die Knochen erst richtig strapazierfähig. Wenn Sie einen Serviettenring schnitzen, ist das nicht so wichtig, aber wenn Sie einen Knochenmeißel oder einen Pfriem machen, mit dem Sie dann auch richtig hart arbeiten wollen, dann macht das einen großen, wichtigen Unterschied. Und das hat man ganz genau gewusst.
Da bin ich gleich bei meiner nächsten Frage. Welche Knochen hat man bevorzugt?
Ja, man hat sich natürlich gewünscht, möglichst große Knochen, möglichst dicke Wandstärken, wo man auch dann Ressourcen hat, um auch stärkere Gerätschaften zu machen. Und da landet man sehr schnell bei den Extremitätenknochen von sehr großen Tieren, sprich bei den Läufen von Hirschen, von Auerochsen oder eben auch von großen Wildschweinen.
Es gab natürlich auch noch andere Materialien wie Zähne, Muscheln, Elfenbein. Wie wichtig waren diese Materialien?
Diese Materialien waren ebenfalls sehr beliebt und da kommen wir jetzt aber schon ein bisschen in einen anderen Bereich und das würde ich eher so sehen auch als Bereich, wo Jagdtrophäen eine große Rolle spielen, nicht? Und da kommen wir jetzt auch in Schamanismus und Animismus, also die Vorstellung, dass man die Kraft eines gejagten Tieres in irgendeiner Form selbst auch haben möchte, die gibt's ja auch heute noch und darum hängen sich Jäger Gamsbärte an die Hüte oder so weiter, nicht? Also das lebt noch in unserer Kultur. Und so war es auch früher, indem man die Zähne von Bären oder von Wildschweinen oder Klauen auch oder andere Teile von ihnen als Schmuck verarbeitet hat oder so wie sie waren, einfach durchlocht und als Amulett getragen hat, hat man sich gewünscht, dass ein Teil der Kraft dieser Tiere auf einen selbst übergehen möge, beziehungsweise wollte man natürlich der Welt auch zeigen, wenn man einen großen Bären erlegt hat. Das muss man sich ja erst mal trauen. Also ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, ja.
Die Menschen haben also all diese Materialien verwendet. Aber wie haben sich die Bearbeitungstechniken von der Steinzeit bis zur Eisenzeit verändert?
Ja, das ist wieder eine ganz, ganz spannende Frage und trifft natürlich völlig ins Schwarze, nicht? Im Neolithikum sind die Grundtechniken vor allem Schleifen, Schaben, Kratzen. Nicht? Und auch die Formen der Geräte schauen so aus, wie man sie eben durch Schleifen, Schaben und Kratzen erzeugen kann. Sprich, die sind sehr, sehr windkanalgängig, sehr lang, sehr dünn, sehr, sehr geschmeidig, oft auch sehr ästhetisch, darf man sagen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ein Werkzeug sehr ästhetisch ausschaut, dann funktioniert es meistens auch gut. Also das ist nicht immer so, aber meistens, nicht? Das ist schon mal schön. Und mit dem Aufkommen von Metall als Werkstoff, sprich Kupfer, Bronze, später Eisen, war es dann natürlich auch viel einfacher, jetzt schärfere Kanten zu machen, breitere Verzierungsspektren anzudenken, Durchlochungen anzubringen, womöglich dann auch Gerätschaften aus mehreren Teilen zusammenzufügen. Und so kann man sagen, dass eigentlich quer durch die Zeiten die Handwerkstechnologie immer komplexer, immer vielfältiger geworden ist, wenn natürlich die Grundelemente, die bereits im Paläolithikum entwickelt waren, natürlich immer mitgeschwungen haben und nach wie vor Geltung und Bedeutung hatten, nicht? Also auch der Bronzezeitmensch und der Eisenzeitmensch haben noch viel geschliffen und geschabt und gekratzt.
Meine nächste Frage wäre, welche Gegenstände hat man im Paläolithikum und Mesolithikum aus Knochen und Geweih hergestellt?
Ja, in der Zeit der Jäger und Sammler war das natürlich ein sehr beliebtes Material für Jagdwaffen, nicht? Man hat hier schöne Spitzen gefunden von Speeren, von Pfeilen. Man hat hier auch Harpunen gefertigt, zum Teil unglaublich aufwendig mit Zähnen, mit Abspätzungen, mit Durchlochungen, dass man das auch an Stricken befestigen konnte. Es gibt hier auch Speerschleudern, ganz toll gearbeitet und ganz fein geschnitzt, weil die natürlich auch ein höheres Gewicht hatten als wie solche aus Holz und dadurch den Schuss mit dem Speer noch effektiver gestaltet haben.
Im Neolithikum, also der Jungsteinzeit, hat man wahrscheinlich andere Gegenstände gefertigt. Welche?
Naja, in der Zeit der ersten Bauern hat man natürlich neben Jagdwaffen auch andere Gerätschaften benötigt. Wir kennen hier lustigerweise auch die ersten Kämme, also wunderschön, mit 3, 4, 5, 6 Zinken, sehr hübsch gearbeitet, zeigen auch schon Verzierungen. Wir kennen hier Muschelschmuck, Perlen, Armbänder, solche Dinge. Wir kennen hier dann auch bereits Knöpfe, die sehr fein verziert sind, unglaublich fein durchlocht sind, wo man sich wirklich fragt, wie man das mit Spitzen aus Feuerstein so fein hinkriegen kann. Aber die haben das gekonnt. Und wir kennen dann natürlich ein ganzes Spektrum von verzierten Tierzähnen, die man wiederum eben als Amulette und Glücksbringer getragen hat.
Und welche Gegenstände kennen wir aus der Bronzezeit und der Eisenzeit?
In der Bronzezeit und in der Eisenzeit sind die Gegenstände sehr vielfältig. Also mir fallen da ein Schmuckperlen ab der Eisenzeit auch bereits gedrechselt in vielfältiger Art und Weise. Es gibt kleine Büxiden, in denen man zum Beispiel Salz aufbewahrt haben könnte oder liebgewonnene Medikamente oder vielleicht auch irgendwelche Rauschmittel, die so im Sinn von Schnupftabakdosen, wie das bis in die jüngste Vergangenheit üblich war. Wiederum spielen natürlich Waffen, Werkzeuge eine große Nadel. Was ich zuerst noch vergessen habe, auch Nähnadeln wurden eigentlich seit dem Paläolithikum aus Knochen und Geweih gemacht. Und Nähen war natürlich ganz etwas Wichtiges, nicht? Und so ist die Nähnadel sicher eine der ältesten Erfindungen der Menschheit, die bis heute noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
Du führst ja Experimente im Rahmen der Experimentalarchäologie selbst durch und ich nehme an, du hast sicher auch ein Lieblingsexperiment für Holz. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, da darf ich gleich in Aspern bleiben. Also eines meiner wirklich absoluten favoritisierten Lieblingsexperimente war der Nachbau eines bandkeramischen Brunnens. Und den ersten haben wir hier eben in Schletz gebaut. Und es ging damals wirklich um eine ganz utopische Vorstellung, nicht? Mit dem Fund des Brunnens von Erkelenz-Kückhofen ist eigentlich eine ganze neue Welt aufgemacht worden. Bis dahin hatte man sich die Holzbearbeitung der ersten Bauern mehr so vorgestellt, dass man Rundhölzer mit Lianen verbunden haben könnte. Und dann ist in der Nähe von Köln eben dieser unglaubliche Befund aufgetaucht, wo radial gespaltene Eichenbohlen, die flächig überarbeitet sind, so miteinander im Blockbau gefügt wurden, dass ein innerer Hohlraum von 3 Meter Seitenlänge entstanden ist. Also es war ganz unglaublich. Das ist vielleicht so, wie wenn Sie in einem mittelalterlichen Turm ganz unten einen Laptop finden. Also so ähnlich war diese Erfahrung für die Archäologie. Wir hatten bis dahin die Menschen der ersten bäuerlichen Kulturen völlig unterschätzt. Und wir hatten dann eben die Einladung vom Dr. Wendel, diesen Brunnen hier im Museum nachzubauen mit Werkzeugen aus Stein, Knochen und Holz. Und da haben wir Lunte geleckt, nicht? Also das war einfach unglaublich spannend, hier Bäume zu fällen, Bäume abzutrennen, mit Holzkeilen diese 10 Eichenstämme aufzuspalten und tatsächlich haben wir es geschafft, hier mehr als 3 Meter Höhe von diesem Brunnen so zu rekonstruieren, dass man auf Bildern unser Produkt kaum vom Original unterscheiden kann und das ist eine Arbeit gewesen, auf die bin ich wirklich heute noch stolz.
Ich hätte auch bitte gerne noch ein Beispiel für ein Experiment mit Geweih.
Na, auch hier darf ich in der Region bleiben. Ich habe in jungen Jahren mal Kämme aus dem Frühmittelalter nachgebaut. Die sogenannte Kompositkämme aus 3 Lagen. Es ist so, aus Hirschgeweih bekommt man ja keine besonders großen Platten raus. Darum hat man sehr früh gelernt, dass man da unterschiedliche Teile zusammenfügt, um dann doch größere Teile bauen zu können. Und so, bei Kämmen ist es sehr wichtig, dass die Zähne genau in der Wuchsrichtung des Geweihs geschnitten sind. Und darum hat man die Zahnplattenreihen aus mehreren Geweihplättchen zusammengesetzt und die links und rechts mit Bügeln zusammengehalten, die dann mit Metallnieten verbunden wurden. Erst dann konnten die Zähne eingesägt werden und dann hat man diese Kämme auch verziert mit Ritzlinien, die dann oft mit einer schwarzen Masse aus Wachs, Harz und Kohlenstaub ausgefüllt waren. Und hier habe ich eben in jungen Jahren auch nach Funden aus Schletz 2 dieser Kämme nachgebaut. Das war auch meine erste Arbeit, die dann letztlich publiziert worden ist. Und bis heute denke ich sehr gerne an diese Arbeit zurück. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass hier wahrscheinlich auch die Bekämpfung von Ungeziefer in den Haaren eine große Rolle gespielt hat, die natürlich in der Ur- und Frühgeschichte durchaus ein vorhandener Faktor war.
Danke für diese beiden Beispiele. Wir haben jetzt etwas über experimentelle Archäologie gehört. Ich möchte gerne wissen, Welche Stellung hat für dich die experimentelle Archäologie heute in der prähistorischen Forschung?
Ja, ich glaube, dass wir heute schon an einem Punkt sind, wo die meisten Kollegen erkannt haben, dass Experimente in der Archäologie sehr sinnvoll sind und dass wir viele Fragen, die wir sonst eigentlich niemals beantworten könnten, simulieren können und hier auch Antworten finden können, indem wir uns einfach selbst in die Situation versetzen, mit eigenen Händen und Techniken einer bestimmten Zeit die Dinge wieder zu bauen, die wir aus dem Boden kennen. Wir erzeugen hier quasi ein Vergleichsmaterial, das hundertprozentig authentisch ist. Und hier wird erst es möglich, dass man wirklich sich das Alltagsleben der Menschen der Vergangenheit so richtig vorstellen kann.
Danke, Wolfgang, für die sehr interessanten Gespräche.
Ja, ich darf mich im Gegenzug für die Einladung bedanken, jederzeit gerne wieder. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal im Museum in Aspern treffen werden.
Ihr könnt Wolfgang Globisser auch hier persönlich bei uns im Museum antreffen. Er hält Handwerkskurse ab, hält Vorträge, macht Werkzeugpräsentationen oder nimmt bei Experimenten im Rahmen der experimentellen Archäologie in unserem Freigelände in Schloss Aspern an der Zeier teil. Wer neugierig geworden ist, der besucht uns im Mammutschloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch www.mammuts.at.